digitale Entwicklung der Medien zu erzählen. Und nachher haben wir dann die Möglichkeit.
Also der Titel von meinem Beitrag heisst «Neue Medien, internationale Entwicklungen und grundsätzliche Aspekte». Ich habe mir damit natürlich ein Thema aufgeladen, das voll von Überforderungen steckt. Und auch ich durchschaue ja die Entwicklungen im globalen Maßstab natürlich nicht. Und was die grundsätzlichen Fragen der neuen Medien betrifft, so bin ich nicht sicher, ob meine Überlegungen wirklich zum Kern vorstoßen. Was ich heute bieten kann, das ist so ein Bündel von Hinweisen und Anregungen. Und ich hoffe, dass ich damit nicht einfach meine eigenen Überforderungen auf euch abwälze, sondern vielleicht ein bisschen anregen für die Diskussion nachher. Ich will das Referat, das natürlich ein bisschen theoretisch ist, an ein paar Stellen unterbrechen mit einem erzählerischen Teil. Ich habe einmal drei Kurzgeschichten geschrieben, Alltagsgeschichten aus dem Informationszeitalter. Sie sind einmal im Tagi-Magazin gestanden und falls sie jemandem schon bekannt vorkommen, tant pis. Zuerst also ein paar Schlaglichter auf die internationale Entwicklung. Und tatsächlich Schlaglichter oder Schlagwörter müssen jetzt einmal genügen, um einfach auf ein paar Kernprobleme hinzuweisen. Wir alle haben wahrscheinlich in irgendeiner Form Kenntnis von den krassen globalen Ungleichgewicht, was Information, technische Kommunikationsnetz und Medien angeht. Besonders stossend und auch problematisch natürlich ist zum Beispiel der Umstand, dass Leute in Uganda ihre Informationen über das Nachbarland Kenia fast ausschließlich via London überkommen. Das ist so ein kleines Indiz. Eine ähnliche Bedeutung hat die Tatsache, dass ein Grossteil der Werbung in Ländern der Dritten Welt von amerikanischen und japanischen Firmen gemacht wird. Und ins gleiche Kapitel gehört auch die weltweite Dominanz von der amerikanischen Film- und Fernsehindustrie. In Madagaskar zum Beispiel können die Leute Dallas und Denver sehen, öppen ergänzt durch Bundesliga, Fußball und Derrick. Die Problematik von solchen weltweiten Abhängigkeiten kennt man unterdessen. Man anerkennt sie auch zum Teil und es gibt auch da und dort Anstrengungen, um dem etwas entgegensetzen. Schwieriger wird das bei anderen Einflüssen, die weniger sichtbar sind und die darum auch kaum thematisiert sind bis jetzt. Ich denke zum Beispiel an die Verfügungsmacht über Information mit Hilfe von Computernetz, Datenbanken und Erdbeobachtungssatelliten. Es gibt heute in den USA private Firmen, die mit Hilfe von Satellitenaufklärung und Datenverarbeitung ziemlich exakte Ernteprognosen erstellen können, die Bodenschätze suchen, die Fischzeuge orten und die diese Informationen dann verkaufen auf dem freien Markt. Man kann sich leicht vorstellen, was das bedeutet zum Beispiel für die Mächtigen an der internationalen Rohstoffbörse. Die Entwicklung geht in dieser Richtung weiter. Der weltweite Datenverkehr zum Beispiel erlaubt den transnationalen Konzernen eine immer effizientere Vernetzung von ihren Niederlassungen, auch damit eine immer effizientere Kontrolle. Und es entsteht so etwas wie eine globale Inhouse-Vernetzung. Davon sind absolut nicht nur Drittweltländer, Drittweltwirtschaften betroffen, sondern die Abhängigkeiten gibt es mehr und mehr auch zwischen Industrienationen. Die paar wenigen Schlaglichter können vielleicht einmal klar machen, dass in diesem Bereich ein Schlüsselpunkt für unsere Zukunft liegt. Und zwar eben nicht nur für die Zukunft der westlichen und asiatischen Industrienationen, sondern die Dynamik, die da entfesselt wird, hat Auswirkungen eben auch für Dritte Weltländer. Ich werde jetzt ein paar Bemerkungen machen zu der westeuropäischen Szene. Kleine Vorbemerkung. In Fragen der Wirtschafts- und Technologiepolitik ist viel von Europa die Rede. Wir sollten aber im Interesse der Klarheit eigentlich immer von Westeuropa reden. Wenn wir es noch etwas genauer nehmen wollen, dann könnten wir auch vom Westen und vom Norden von Europa reden. Westeuropa kann technologisch im Informations- und Kommunikationsbereich mit den Spitzenreitern USA und Japan notdürftig mithalten. Westeuropa bestimmt aber auf keinen Fall die Richtung und das Tempo der Entwicklung. Die Gefahr, dass die Industrien von Westeuropa von diesen Informations- und Kommunikationsgiganten kolonisiert wird, das ist effektiv nicht ein bloßes rhetorisches Gespenst, das Politiker und Wirtschaftsführer benutzen, um Disziplinieren und zum Pressieren antreiben, sondern ich meine, es ist durchaus auch eine reale Bedrohung. Die meisten westeuropäischen Länder treiben darum, auch darum und vielleicht noch aus anderen Gründen, eine Technologiepolitik, die ein gutes Stück weit eine Reaktion auf die drohende Fremdbestimmung in diesem Bereich ist. Eine erste Kurzgeschichte kann zeigen, was die Technologiepolitik bei uns etwa konkret könnte sein. Die Geschichte heisst «Die Vorteile der Steckdose». Dies sei kein gewöhnlicher Telefonanschluss, sondern eine ISDN-Steckdose, sagte der Posttechniker zu Herrn und Frau B. Der Anschluss zur Zukunft sei damit im Haus, stand im bunten Prospekt der Post. Um die Vorteile der Steckdose nutzen zu können, brauche es allerdings noch einige neue Geräte. Herr und Frau B. waren eigentlich mit dem Telefon ganz zufrieden gewesen und wussten nicht genau, was sie von dieser Steckdosenzukunft halten sollten. Doch der Sohn kannte sich in solchen Dingen aus und wusste Rat. Schon bald brachte er ein Gerät ins Haus, das ein bisschen wie Schreibmaschine, ein bisschen wie Fernseher und ein bisschen wie Telefon aussah. Das werde fürs Erste genügen, meinte er, aber es werde wohl nicht lange dauern, bis sie auf den Geschmack kämen und die weiteren Möglichkeiten der Steckdose hinzunehmen wollten. Zuerst aber brauchte es allerhand, bis Herr und Frau B. mit dem seltsamen Apparatemischling nur schon zu telefonieren imstande waren. Aber man gewöhnte sich auch an dies, die Zeit war ja ganz allgemein ein bisschen verrückt. Herr B. war ein Tüftler und so nahm er es als eine Art sportliche Herausforderung, mit dem neuen Ding klarzukommen. Mit Hilfe der Betriebsanleitung schaffte er es schon bald, dass während der Tagesschau automatisch keine Anrufe mehr ankamen, sondern auf einen zentralen Auskunftsdienst umgeleitet wurden. Nach Schluss der Sendung sah er sich dann auf dem Bildschirm an, ob jemand angerufen hatte, wer die Anrufer waren und welche Meldung sie deponiert hatten. Je nachdem ließ er sich dann automatisch die Rückrufe vermitteln. Frau B. erfuhr von einer Bekannten, mit dem schlauen Telefon komme man an außerordentlich günstige Sonderangebote heran. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre ersten Bestellungen über das Bildschirmgerät abwickelte. dass man auch Bankangelegenheiten, Versicherungsprobleme und Steuerberatungen auf diese Weise erledigen konnte, erschien schon fast als Selbstverständlichkeit. Eine Nachbarin hatte dank der Supersteckdose wieder Arbeit gefunden. Als ehemalige Fremdsprachensekretärin betätigte sie sich als Übersetzerin für verschiedene Firmen. Das heißt, sie korrigierte am Bildschirm im Wohn-Esszimmer die manchmal etwas holprigen Computerübersetzungen. Wenn sie die Kinder dabei zu sehr störten, schickte sie sie zu Frau B., was dieser allerdings gar nicht immer gelegen kam. Als Herr und Frau B. sich ein Urlaubsangebot in Jugoslawien aussuchten, stellten sie fest, dass eine norwegische Firma das gleiche Arrangement wie zwei bekannte einheimische Gesellschaften anbot, aber um einiges billiger. Trotz anfänglichem Misstrauen entschlossen sie sich, den Vorteil zu nutzen, und Herr B. tippte die Buchung ein. Der Urlaub klappte zur vollen Zufriedenheit, und von nun an wurde das Ehepaar B. raffiniert. Keine Bestellung, keine Buchung mehr, ohne die Ausschöpfung des größtmöglichen Preisvorteils. Bereits hatten sie ihr Konto auf einer Liechtensteiner Bank, die 3/4% mehr Zins bot. Vorräte bestellten sie bald in Dänemark, bald in Spanien. Die Auslieferung erfolgte stets problem- und kostenfrei über inländische Zustellfirmen oder Tochterunternehmen. Zeitungen und Zeitschriften hatten sie abbestellt, seit das Einsteigergerät durch ein Multicom-Terminal ersetzt war. Dieses Ding zeigte auf dem Bildschirm nicht nur Text und Grafik, sondern richtige Fernsehbilder. Und es konnte auch drucken. Herr und Frau B. hatten gelernt, sich Informationen zu suchen, wenn sie welche brauchten. Manche besonders nützlichen Hinweise wie Müllabfuhrplan, Menüvorschläge, Fahrplanauskünfte pflegten sie auszudrucken. Anfangs hatte sich Herr B. noch gelegentlich Artikel von Zeitungen und Nachrichtenagenturen auf Papier ausgeben lassen. Aber seit es 34 Fernsehkanäle gab, darunter auch zwei reine Nachrichtensender, einen für Politik und Wirtschaft, einen für Soft News, erschien ihm diese Mühe kaum noch notwendig. Es war Frau B., die auf den elektronischen Konsumentendienst EKD aufmerksam wurde. Das war ein Rechenzentrum, bei dem man ganz individuell bestimmte Leistungen abonnieren konnte. Die Bs bestellten von nun an nicht mehr direkt bei den Anbietern, sondern stets über EKD. Man nannte das gewünschte Produkt, bestimmte eventuell gewisse Merkmale und EKD suchte automatisch den gesamten im Netz verfügbaren Markt nach dem augenblicklich günstigsten Angebot ab. Von da an stammten die Produkte und Dienstleistungen buchstäblich aus der ganzen Welt. Mit der Zeit verlernten Herr und Frau B. es, sich über exotische Firmennamen und Herkunftsländer zu wundern. Sie waren jedoch fest davon überzeugt, dass sie es sehr clever anstellten und den größtmöglichen Nutzen herausholten. Frau B. war erleichtert, als das Kinderhüten für die Nachbarin aufhörte. Es gab nämlich kaum mehr Arbeit für Heim-Fremdsprachensekretärinnen, weil die Computer diese Funktion inzwischen schon beinahe perfekt erfüllten. Sie hatten es nicht zuletzt von den heimarbeitenden Fremdsprachensekretärinnen gelernt. Im normalen Geschäftsverkehr bediente man sich ohnehin des Regular English, einer vereinfachten, auf die Computer abgestimmten Sprache. In den wenigen Fällen, da es noch auf korrekte Übersetzungen ankam, beschäftigte man nur noch Leute mit Spitzenqualifikationen. Wenn sie von solchen Dingen redeten, pflegte Herr B. zu sagen, er sei froh, aus allem heraus zu sein. So gesehen sei die Frühpensionierung halt doch ein Segen. Im Zusammenhang mit der kommunikationstechnischen Nachrüstung von Westeuropa wird der Bereich der sogenannten neuen Medien kräftig ausgebaut. Neue Medien, das ist ein unscharfer Begriff und der umschließt im Allgemeinen ungefähr folgende Sache. Also da gehört dazu die Vermehrung der Rundfunkkanäle mit Hilfe von neuen Übertragungstechniken. Ferner die Verteilung von verschiedenen Rundfunkdiensten über leistungsfähige Kabelnetze. Haben wir zum Teil schon. Dann die Integrierung von zusätzlichen Diensten wie Teletext, auch vorhanden, und Kabeltext, gibt es bei uns noch nicht. Dann kommen dazu Telekommunikationsdienst für die breite Öffentlichkeit, das wäre Videotext. Und dann kommt es zu einer Überschneidung zwischen elektronischen Massenmedien, privater Telekommunikation und geschäftlicher oder kommerzieller Telekommunikation. Dazu gehören dann so Sachen wie Teleheimarbeit, Telekundenselbstbedienung bei Banken, Versicherungen. Im Supermarkt gibt es ja das übrigens auch jetzt. Es wird als Attraktion angepriesen, wenn man das Gemüse selber abpacken und Preis draufkleben, und das hat dann den schönen Namen kundenaktive Selbstbedienung. Dann die gemeinsame Zielrichtung von all diesen unterschiedlichen Entwicklungen, die ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man die sieht. Die Zielrichtung ist nämlich das integrierte, oder man sagt auch das technisch offene Netz. Und das ist etwas wie ein einheitliches Transportsystem für sämtliche technische Informations- und Kommunikationsabläufe. Und wenn das Netz dann einmal etabliert ist, dann ist die Vielfalt und vor allem auch die freie Kombinierbarkeit von Anwendungen theoretisch kaum mehr eine Grenze gesetzt. Die westeuropäischen Staaten verfolgen ihrer Kommunikations- und Medienpolitik offiziell mehr oder weniger ausprägte Strategie von der Deregulierung. Das Wort macht eben gerade auch im Mediengeschäft die Runde. Das heisst, wenn man das Wort beim Nennwert nimmt, der Informations- und Kommunikationsbereich wird nicht mehr durch staatliche, durch gesetzliche Auflagen gewissermaßen in eine Gemeinwohlverpflichtung eingebunden, sondern er wird freigegeben und am freien Markt überantwortet. Wenn man sich aber die Politik ein bisschen genauer anschaut, dann zeigt sich in sehr vielen Fällen, dass da gar nicht eigentlich eine Deregulierung stattfindet, sondern im Grunde genommen eine Neuregulierung. Und die Neuregulierung verfolgt das Ziel, private Unternehmen mit staatlichen Lenkungsmassnahmen abzusichern, damit sie gute Profitchancen haben in diesem Bereich. Was die Deregulierung im Medienbereich könnte heissen, das zeigt die Kurzgeschichte mit dem Titel «Der verstörte Preisträger». Erschienen waren zu dieser Feier die Abteilungs- und Redaktionsleiter, die auszuzeichnenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ausgewählte Pressevertreter. Bei solchen Gelegenheiten begnügte sich die Transvisa nicht mit dem Personalrestaurant in ihrem Studiokomplex, sondern unterstrich ihren Anspruch, der europäische Privatsender mit Niveau zu sein, mit der Auswahl eines einschlägig bekannten Speiselokals. Mit solchen regelmäßig wiederkehrenden Feierlichkeiten pflegte die Transvisa diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ehren, die sich durch hervorragende Leistungen nicht nur Beförderungen und Prämien verdient hatten, sondern darüber hinaus mit öffentlichem Prestige belohnt werden sollten. Diesmal waren es zwei Männer und eine Frau, die zu Transvisa Stars gekürt wurden. Die Leiterin einer Talkshow hatte den Sender durch wilde Konfrontationen während Wochen in den Schlagzeilen gehalten. Zwei Vorfälle hob der Programmdirektor in seiner Laudatio in den Rang von unvergesslichen Ereignissen. Als eine Feministin in der smarten Magistratenrunde einen Herrn aufgefordert hatte, von seinem Regierungsamt zurückzutreten wegen erwiesener Unfähigkeit zum Zuhören, sei der erste Höhepunkt erreicht worden. Das zweite Highlight sah der Direktor rückblickend in einer Situation, die ihn, wie er nun lächelnd bekannte, einige schlaflose Nächte gekostet hatte. Es war allen gleich klar, was er meinte. Greenpeace-Leute hatten einen Sado-Vertreter mit Rheinwasser übergossen. Die anschließende Kontroverse mit Exponenten der Industrie war dem Sender zunächst gefährlich geworden, hatte ihm in der Bevölkerung aber schließlich große Sympathie eingebracht. Weiter wurde geehrt der mutigste Kameramann. Er hatte sich mit einem Helikopter auf das Dach des brennenden Hilton-Hotels fliegen lassen und die Katastrophe hautnah bis zum letztmöglichen Moment gefilmt. Der dritte der Transvisa-Stars fühlte sich fehl am Platz, mehr geniert als geehrt. Er war der Kulturredaktor des Senders. Und das Management lobte ihn mit der Verleihung der Star-Auszeichnung für zwei eklatante Erfolge. Er hatte es geschafft, die Kulturmagazine der konkurrierenden öffentlich-rechtlichen Anstalten in den Einschaltquoten klar zu schlagen. Und er war derjenige Produzent, der anteilsmäßig zur Sendezeit gerechnet am meisten Sponsorenverträge hereinholte. Der Programmdirektor hob in seiner kurzen Ansprache die Leistungen des Kulturredaktors hervor. Es sei besonders zu würdigen, meinte der Direktor, dass dieser Redaktor sich von seinen intellektuellen Neigungen nicht dazu verleiten lasse, die Kriterien des messbaren Erfolgs gering zu achten. Vielmehr habe der Geehrte als einer der ersten im Hause die hochpräzisen Diagramme der neuen Zuschauerkontrolle Motivac konsequent zur Response-Optimierung seines Magazins eingesetzt, und zwar bis in die letzten Einzelheiten. Er sei denn auch mit einem deutlichen Anstieg sämtlicher Erfolgsindikatoren belohnt worden, insbesondere mit der Zuwendungsintensität. Der Redaktor hörte die freundlichen Worte wie durch eine Wand hindurch und hatte den Eindruck, sich selbst in einer kompromittierenden Situation zu beobachten. Die letzten beiden Jahre der Arbeit liefen wie in einem Film vor seinem Inneren ab. Man hatte ihm von Quartal zu Quartal höhere Erfolgsvorgaben auferlegt und er war gezwungen gewesen, sein Kulturmagazin Schritt für Schritt auf das flotte Tempo zu trimmen, das im Sender den Ton angab. Für jedes Thema musste es einen effektvollen Aufhänger geben. Die Beiträge waren grundsätzlich nicht länger als 5 Minuten und auch das nur, wenn innerhalb des Beitrags für Abwechslung gesorgt war. Andernfalls lag die Grenze bei 2 Minuten. Die Länge des Magazins war von 45 auf 25 Minuten gekürzt worden, aber der Sendeplatz war gut, mitten in der Primetime um 20.50 Uhr. Dieser Platz war nur zu halten, wenn die Ratings über die Distanz gebracht und der nachfolgenden Sendung weitergegeben werden konnten. Das erforderte eine sehr genaue Dramaturgie. Die Erwartungsspannung musste in Intervallen verlaufen, wobei die Spitzenwerte auf den Anfang und auf das letzte Fünftel zu programmieren waren. Neue Rubriken wie Prominentenklatsch aus der Kulturwelt, Wettbewerbe und Publikumsspiele bewährten sich als Quotenstimulantien. Neben dem Magazin hatte der Kulturredaktor die Kulturereignisse zu betreuen, also Oper, Ballett, Konzertübertragungen. Diese Sendungen waren praktisch immer gesponsert, wie ja auch die Anlässe selbst. Das Programm bestand in dieser Sparte zur Hauptsache aus internationalen Highlights. Sie wurden stets in bewährtem und gediegenem Stil dargeboten und erfreuten sich einer beständigen, von keinen Kontroversen getrübten Akzeptanz. Beethoven präsentierte sich hier kraftvoll und wertbeständig wie BMW, Schwanensee hatte die Delikatesse von Lindt und Sprüngli und Händels Messias die Solidität der Schweizerischen Bankgesellschaft. Und dafür wurde er nun belohnt, obschon er höchstens einmal die Wahl hatte zwischen Minolta in Sydney oder IBM in der Met. Persönlich verkehrte der Redaktor mit Leuten, vor denen er sich für diese Auszeichnung schämte. Zwar konnte er seinen beruflichen Umgang mit Kultur jederzeit begründen, denn er hielt ja mit unbestreitbarem Erfolg eine der wenigen kulturellen Bastionen in dieser kommerzialisierten Fernsehwelt. Kommerzialisierung von der Medienordnung macht vor allem das Fernsehen von einem praktisch lückenlosen quantitativen Erfolg abhängig. Der Druck spüren die Programmschaffenden, zum Beispiel bei der SRG, ja heute schon. Aber Erfahrungen aus Ländern, wo man jetzt das nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Anstalten hat, zeigen sehr deutlich, dass die Konkurrenzsituation als einer der ersten Effekte bewirkt, dass es im ganzen Programm praktisch keine Nische mehr gibt. Also es gibt keine Programmplätze mehr, wo quasi von dem Druck mehr oder weniger befreit sind, sondern der Druck dehnt sich sehr rasch auf das ganze Programm aus. Im kommerziellen Rundfunk, wo mehr und mehr ja dann die Regeln diktiert, geht es ja, wenn man die Sache genauer anschaut, nicht darum, dass Programm für ein interessiertes Publikum verkauft werden, sondern es passiert das Umgekehrte. Es werden der Werbung Publika verkauft, also es wird Publikumsaufmerksamkeit erzeugt mit Programm und diese Aufmerksamkeit wird der Werbung quasi angeboten als der primäre Rohstoff, den sie braucht. Was das heisst, das ist ohne weiteres abzulesen an Programmen wie Sat1, RTL Plus, Kai, Super oder eben auch an der Medienentwicklung in den letzten Jahren in Italien oder in Frankreich. Es gibt zwar auch Entwicklungsmöglichkeiten, und sie werden tatsächlich da und dort auch genutzt, wo gewisse Chancen bieten könnten. Es ist zum Beispiel möglich, neue Nischen in den Medienordnungen einzurichten, wenn man das wirklich mit entsprechenden gesetzlichen und strukturellen Massnahmen macht. Ich denke, so ein Beispiel wie der Fluchtkanal, das wäre etwas, dem könnte man eine Nische schaffen in einer Medienordnung, wenn man das bewusst wette. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass der Programmbedarf für die neuen Kanäle kann ausgenutzt werden für die Förderung des unabhängigen Film- und Videoschaffen. Channel 4 in England zum Beispiel macht das mit ziemlichem Erfolg. Ich habe das Gefühl, man könnte in der Diskussion auf verschiedene von diesen Punkten dann noch gründlicher eingehen. Ich möchte aber jetzt zu meinem dritten Punkt kommen und möchte noch etwas sagen über gewissermaßen das verborgene Programm, das in der gesamten Medien- und Kommunikationsentwicklung drinsteckt. Ich möchte das einleiten, wieder mit einer Kurzgeschichte. Mit dem Titel «Überwiegend zufrieden». Alfred Z. ist 48 Jahre alt, von Beruf Wirtschaftsjurist. Was ihn von anderen am meisten unterscheidet, ist seine Behinderung. Wegen einer zerebralen Lähmung ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Die Bewegung der Arme und Hände ist in der Feinmotorik gestört, die Sprachbehinderung erschwert die Verständigung vor allem gegenüber Personen, die Alfred Z. nicht kennen und den Kontakt mit Behinderten nicht gewohnt sind. Trotz diesen Schwierigkeiten hat es Alfred Z. geschafft, völlig auf eigenen Füßen zu stehen. Er gilt als Musterfall für gelungene Integration. Ein Großunternehmen im Bereich Maschinenbau hat ihm eine Anstellung ermöglicht, die je nach aktuellem gesundheitlichem Befinden einen Beschäftigungsgrad zwischen 40% und 80% gestattet. Einen großen Teil seiner Arbeit erledigt Alfred Z. zu Hause an einem angepassten Computer, der mit der Firma online verbunden ist. Sein Gebiet ist das internationale Patentrecht und Alfred Z. gilt als hochqualifizierter Spezialist. Er hat nicht nur die Patente seiner Firma zu betreuen, sondern auch Liefer- und Lizenzverträge hinsichtlich Patentfragen abzusichern. Das macht oft ausgiebige Recherchen in Datenbanken und Bibliotheken nötig, erfordert weitläufige Korrespondenz mit Ämtern, Anwälten und Firmen, alles Informationsbearbeitung also und somit alles über vernetzte Computer zu bewerkstelligen. Ein- bis zweimal pro Woche begibt sich Alfred Z. in die Firma, um gewisse Dinge im direkten Gespräch zu behandeln, aber auch um den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen einigermaßen aufrecht zu erhalten. Die täglichen Videokonferenzen ersetzen die direkte Begegnung ja nicht. Die Fahrt in die Firma ist kein allzu großes Problem mehr, seit Alfred Z. ein Auto mit allen notwendigen Supportfunktionen inklusive Ein- und Aussteigehilfe besitzt. Auch das Apartment, das Alfred Z. allein bewohnt, ist mit modernsten Hilfseinrichtungen ausgestattet. Es ist ungefähr alles eingesetzt worden, was die Haushaltselektronik und Robotik anzubieten haben. Das medizinische Notrufsystem garantiert Alfred Z. zudem rund um die Uhr schnelle und zuverlässige Hilfe, egal wo er sich im Stadtgebiet aufhält. Obschon Alfred Z. weitaus die meiste Zeit allein verbringt, fühlt er sich selten einsam. Er kann sich das Großbildfernsehen leisten. Er hat jederzeit die Möglichkeit, seine weit gefächerten Interessen zu befriedigen und mit den wenigen Bekannten zu kommunizieren. Alfred Z. lebt nach seiner eigenen Aussage zurückgezogen und überwiegend zufrieden. Es ist nicht ganz einfach. Die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen, die die Information- und Kommunikationstechnik oder die neuen Medien mit sich bringen, zu deuten und zu bewerten. Auf der einen Seite ist das Ausmaß und die Durchdringungskraft von den Veränderungen bis jetzt noch schwer abzuschätzen. Und auf der anderen Seite sind die Entwicklungsprognosen sehr häufig falsch. Die Veränderungen setzen sich meistens doch nicht so schnell durch, wie es geplant oder auch wie es befürchtet wird. Mit spektakulären Szenarien greift man also sehr häufig daneben. Aber ich glaube, dass gleichzeitig die unterschwelligen Vorgänge von dieser Veränderung meistens unterschätzt werden. Zu solchen unterschwelligen Vorgängen gehören nach meiner Meinung so Sachen wie zum Beispiel, dass man sich gewöhnt daran, Information und Kommunikationsdienst mit absoluter Mühelosigkeit zur Verfügung zu haben. Oder auch, dass man sich gewöhnt an die universelle Anwendung von bestimmten Kommunikationsroutinen. Oder auch die Selbstverständlichkeit, mit der man annimmt, die verfügbaren Informationen sind richtig. Unterdessen scheint es bereits für viele Leute klar zu sein, dass unsere Gesellschaft eine historische Schwelle überschreitet und sich zur Informationsgesellschaft wandelt. Informationsgesellschaft, das ist das nächste Mal einfach ein Schlagwort. Und ich finde, wie bei allen Schlagwörtern, muss man das immer wieder überprüfen, wie gross der Wirklichkeitsgehalt eigentlich ist. Sicher setzt sich die Informatisierung in sehr vielen Bereichen durch, das ist ein Gemeindeplatz. Und trotzdem sind die Prognosen von einer Gesellschaft, die total dominiert wäre durch die Informations- und Kommunikationstechnik, eher unwahrscheinlich. Gründe dafür liegen einmal darin, dass die technischen Schwierigkeiten, allein schon die, sehr häufig unterschätzt werden. Also Kommunikationsabläufe zu übertragen in ein technisches System, das zeigt sich immer wieder, dass es viel schwieriger ist, als auch Fachleute jeweils annehmen. Es gibt auch ökonomische Grenzen. Schlicht die Frage von der Rendite. Und etwas vom Wichtigsten, denke ich, ist, dass es auch politisch und kulturell bedingte Widerstände gibt gegen die totale Informatisierung. Ich finde, realistisch könnte etwa so die folgende Annahme sein. Die Informatisierung und Mediatisierung haben zusammen mit anderen Merkmalen von unserer technischen Zivilisation schon eine sehr grosse Veränderungskraft. Die anderen Merkmale, die da mitwirken, die quasi die Informatisierung unterstützen in ihrer Durchschlagskraft, das sind zum Beispiel die Arbeitsteilung, Bürokratisierung, aber auch die Tendenz, die wir haben in unserer Gesellschaft, zum Abhängigkeiten kaschieren. Das alles hilft mit, der Informatisierung und Mediatisierung mehr Macht zu verschaffen. Es wird gewissermaßen das Veränderungspotenzial durch das erhöht. Ich finde, die Bezeichnung Informationsgesellschaft ist darum durchaus angebracht. Aber es ist wahrscheinlich nicht der einzige Aspekt der zukünftigen Entwicklung. Ich würde sagen, es ist eine Perspektive von einer technologisch-politischen Entwicklung. Und man müsste andere Perspektiven dazu nehmen, um ein einigermaßen treffendes Bild der gesellschaftlichen Vorgänge zu bekommen. Ich meine jetzt die Vorgänge, die durch technologische Veränderungen ausgelöst werden. Es gehört mit dazu, dass wir auf eine Beschäftigungsgesellschaft zugehen, anstelle von der überlieferten Arbeitsgesellschaft, also nicht mehr Arbeit als als Erwerb vom Lebensunterhalt organisiert gewissermaßen die ganzen gesellschaftlichen Bezüge, sondern es ist umgekehrt. Die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass die Leute beschäftigt sind. Das wäre ein Aspekt, der mit dazukommt. Ich denke auch, das Stichwort Risikogesellschaft, das der Ulrich Beck lanciert hat mit seinem Buch, ist ein gutes Merkmal, um die ganze Entwicklung umschreiben. Aber gleichzeitig kann man auch von einer Nischengesellschaft reden. Das heisst, die Gesellschaft tut sich noch mehr, als es heute schon ist, auffächern oder aufsplittern in verschiedene Teilkulturen und Subkulturen. Und die Gesellschaft das Ganze verliert noch mehr, als es jetzt schon der Fall ist, seine Integrationskraft. Das alles müsste man mit dazu nehmen, zu dem Stichwort Informationsgesellschaft. Man könnte sich fragen, ob der ganze Prozess von der gesellschaftlichen Entwicklung geplant ist, ob er heimlich gesteuert ist, ob irgendwo die Fäden zusammenlaufen, ob das jemand quasi in der Hand hat. Ich persönlich halte das für eine Verschwörungs- oder Drahtzieher-Theorie, die eher eine Mystifikation ist. Mir scheint es eher zutreffend, dass Wirtschaftsvertreter und auch Vertreterinnen und Vertreter von ideologisch konservativer Politik halt einfach merken, dass die technokulturelle Entwicklung ihnen entgegenkommt, in sehr vieler Hinsicht. Und dass sie darum dann solche Veränderungen, die stattfinden und die sich abzeichnen, oft mit grossem programmatischem Gestus proklamieren, wie wenn sie es selber erfunden hätten. Und das weckt, glaube ich, ein bisschen den falschen Eindruck, alles laufe sehr geplant ab. Ich glaube aber, dass in Wirklichkeit niemand die Abläufe wirklich im Griff hat. Weil die resultieren aus der Dynamik von so vielen verschiedenen Faktoren, dass es einfach zu kompliziert ist, um das zu beherrschen. Dazu gehört sicher einmal der rein wissenschaftlich-technische Fortschritt. Das ist schon das, ist einfach nicht planbar, was da rauskommt. Man kann zwar Vorgaben machen, aber ob es dann wirklich so kommt, ist immer wieder unsicher. Dafür kommt oft etwas raus, was man eigentlich nicht erwartet hat. Dann ist klar, der Kapitaleinsatz, Kapitalbewegungen, das ist ein Faktor, der mit hineinspielt. Dann die Konkurrenzsituation, wir haben es schon angesprochen, USA, Japan, Europa, Westeuropa, dann Marktstrategien, die Akzeptanz von solchen Entwicklungen in der Gesellschaft, das gesellschaftliche Klima überhaupt. Das dünkt mich, das sind so viele schwer berechenbare, schwer planbare Faktoren, dass man kaum sagen kann, die Entwicklung als Ganzes ist ganz klipp und klar gesteuert. Das heisst aber nicht, dass nicht doch so etwas wie ein heimliches Programm im Ganzen drin wäre. Ich denke, es gibt so etwas wie eine unterschwellige Ideologie, eine faktische Ideologie von der Informatisierung, von der Informationsgesellschaft. Und ich denke, man könnte vielleicht drei so Punkte, wo die unterschwellige, die faktische Ideologie grob umreissen, am Schluss von meinem Referat stellen. Ein erster Punkt wäre quasi das Glaubensbekenntnis, dass der Mensch frei und mündig ist, so wie er ist, dass er seine kommunikativen Bedürfnisse folglich eben selber bestimmen kann, selber das in der Hand hat. Dass Kommunikation dann gut ist, wenn sie effizient ist, wenn sie also möglichst ohne Verzug und ohne Abstrich kann befriedigt werden. Freiheit und Mündigkeit vom Menschen erscheinen in dieser Perspektive eigentlich unter Gesichtspunkt vom Markt, nämlich Freiheit als Konsummöglichkeit und Mündigkeit als Konsumfähigkeit. Das wäre so quasi das Menschenbild, ein erster Punkt von dieser Ideologie. Ein zweiter Punkt, Kommunikation soll sozial reibungslos funktionieren. Das heisst, soll sich der Bedürfnis von der bestehenden Gesellschaft anpassen. Menschen sollen durch Kommunikation eingepasst werden in die Gesellschaft, sodass sie so gut wie möglich funktionieren. Das wäre ein zweiter Punkt von dieser unterschwelligen Ideologie. Und ein dritter, Kommunikation soll rationalisiert werden, soll in rein rationeller Form abgewickelt werden und soll so zu einem Instrument für die Beherrschung von Menschen, von Vorgängen, von gesellschaftlichen Entwicklungen gemacht werden. Kommunikation als Strukturprinzip von einer durchrationalisierten Gesellschaft, so wie ein Computerprogramm rational ist, so soll Gesellschaft rational kommunizieren. Ich denke, das hat auch etwas zu tun damit, wie Männer kommunizieren. Die Männerwelt, diktiert gewissermaßen ihre Art, wie sie kommuniziert in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter. Sie diktiert das der Gesellschaft als Ganzes auf. Und die Informatisierung, der technische Vorgang, kommt dem ganz unerhört entgegen. Weil da quasi ein gesellschaftliches Bedürfnis mit einer technischen Notwendigkeit zusammentrifft und beides sich gegenseitig stabilisiert. Also das, denke ich, ist eine Art eine faktische Ideologie, die man einfach auf dem Weg von der Analyse kann ablesen an der ablaufenden Entwicklung. Da werde ich abschließen.